Und jetzt, Achtung, 3, 2, 1.
Also, ich war mit irgendjemand anderem mega synchron.
Keiner war irgendwie synchron, aber ich habe mittlerweile den, ich habe die, die, den, ich habe einen eigenen Algorithmus geschrieben, um unsere, unser Klatschen zu synchronisieren.
Geil.
Ich habe das im Griff.
Ja, das ist 21st Century Digital Boy.
Okay. Das klang sau uncool.
was willst du von mir?
Digital Boy, was zur Hölle soll das denn bedeuten?
So heißt super doch dieses Lied, oder?
Kenn ich nicht.
Ach komm, was hast du für eine Jugend hinter dir?
Digital Boy, you Digital Boy. Kennst du das nicht?
Ah, warte mal. So hieß der doch nicht. Das hat, die singt die doch da nicht, die singt doch was anderes. American Boy singt die da.
Das ist ein anderes Lied.
Jetzt hat er's.
Was auch immer. Bad Religion, naja, gut. 21st Century Digital Boy. Das wirst doch du kennen.
Bad Religion ist unter meiner Würde.
Doesn't float your boat. Ah ja.
Oh Mann. Naja gut, aber sonst, warte mal, der David will eine Anmoderation machen jetzt.
Ja, aber weiß ich nicht, aber da müssen wir mal in die Gänge kommen.
Ne? Ja, dann mach doch.
Fang an.
Wie soll ich das machen?
Ja, einfach frei raus.
Okay. Geht's los? Wir haben alle Rack gedrückt, das ist sicher, ja?
Ja, das läuft. Bei mir ist das Lämpchen, das ist an.
Also, das Lämpchen, das ist an. Der rote Rack-Knopf wurde gedrückt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 23. Eine ganz besondere Folge. Denn, wie wir alle wissen, die 23, eine Zahl mit großer Bedeutung. Sie taucht überall wieder auf und so eben auch in unserem schönen Podcast-Format. 23 Gramm soll übrigens die Seele wiegen, wenn sie aus unserem Körper kommt. Mit 23 Dolchstößen wurde Caesar ermordet, ne, das wissen wir ja alle. 23 Atombomben wurden im Bikini-Atoll gezündet. Und für alle Geschichtsbewussten unter uns, am 23.05.49 wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Wenn man jetzt mal Zahlen guckt, zum Beispiel die Anschläge aufs World Trade Center, der 11.09.2001, addiert man das alles, ist man schon wieder bei der Zahl Nummer 23. Die große Zahl der Verschwörungstheorien, die Lieblingszahl der Illuminaten und eben auch die Rückennummer des größten Sportlers, der je auf diesem Planeten marschiert ist. Und David damit Beckham. Hallo und herzlich willkommen zu unserer wahnsinnigen Folge Nummer 23.
Jetzt 23, geht's los. 23 war übrigens einer der wenigen, das meine ich ganz ernst, einer der Sternstunden im deutschen Film. 23 ist ein cooler Film. Spät 90er, da waren ein paar Perlen übrigens unterwegs. Tattoo zum Beispiel auch.
23 Film sagt mir jetzt gar nichts.
Nichts ist, wie es scheint, ist da, glaube ich, der Untertitel.
Ja, siehst du, wieder Illuminaten, Verschwörungstheorien.
Ja.
Wahnsinn.
Wir sind ja up to date mehr denn je. Oh Gott, aber David, wie lange hast du recherchiert? Das würde mich jetzt interessieren.
Wir hatten ja 2,5 Wochen Zeit, glaube ich, seit unserer letzten Folge. Ja. Und da kann man sagen, habe ich täglich mehrere Minuten.
Mir fällt noch eine Popkulturreferenz ein. Und zwar gibt es, glaube ich, noch einen Jim Carrey-Film mit. Wie hieß der denn?
Jetzt
der hieß
den, arg wild.
Hieß The Number 23.
Echt? Easy. Okay.
Ja. Ich glaube, der war auch relativ wild. Naja, gut. Egal.
Wenn jetzt noch alle großen Rockstars nicht mit 27 sterben würden, sondern mit 23, dann wäre die Nummer halt perfekt, rund. Ne?
Ja, ich bin dann aber halt auch schon 36, ne?
So kann man halt sagen, boah, okay. Ja. Ist nur halb gelungen, ne? Oh, ja. Das Filmplakat sieht übel aus, Christoph, sehe ich gerade. Eieiei.
Was denn?
Das mit Jim Carrey, da kriegt man Angst, wenn man sieht.
Ah, siehst du, habe ich mich nicht getäuscht, ne? Nee,
Number 23, von 2007. Wieder Hausaufgaben, nimm mal mit, ne?
Ja, du, Hausaufgaben kann ich dir jederzeit geben.
danke, da freue ich mich sehr drüber.
I take you to school, my friend.
Ja, Trump University oder wo geht's hin?
Nicht schlecht.
Nicht schlecht, ne?
Ja. Nicht schlecht.
So, aber wir wollten reinstarten mit.
Ich habe aber vorweg was anderes. Wir haben uns ja letztes Mal über diesen amerikanischen Football-Quarterback und Super Bowl-Sieger aus Kansas City unterhalten, der seinen Vertrag ja um sagenhafte 10 Jahre irgendwie jetzt verlängert hat. Und ihr wisst es ja, es gibt ja immer diese ganzen Tabellen und Listen von diesen Supersportlern, wo dann runtergebrochen wird, was die pro Minute oder wie auch immer pro Stunde, pro Woche so alles auf ihr Konto überwiesen bekommen. Und ich habe da jetzt, also wie gesagt, das ist ja alles ein alter Schuh, das kennt man ja alles. Aber wir hatten es ja letztes Mal. Und dieser Kollege Mahomes, der verdient ja, wie wir alle wissen, in den nächsten 10 Saisons, also in den nächsten 10 Jahren, 503 Millionen US-Dollar. Und nur mal, wie gesagt, bei dem ist das jetzt auch nochmal runtergebrochen, bis auf die Sekunde. Und das muss man sich jetzt dann einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich mache das mal ganz kurz für euch. Also der kriegt dann folglich pro Jahr oder pro Saison 50,3 Millionen pro Spiel. Ja, wie lange dauert so ein Footballspiel? Keine Ahnung, 3 Stunden oder sowas, ne?
Circa, ja, so gut, 60 Minuten kriegt Spielzeit halt, ne?
Und, ja, ja, so genau. Kriegt da 3,1 Mille, also ne, Millionen pro Stunde. Pro Quarter heißt das 785.000. Pro Spielminute kriegt er 52,3.000 pro Spielminute. Das muss man sich einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja.
Das ist schon auch eine neue Dimension von
Irrsinn.
Bank. Ja. Also lass ein Stück weit einfach nur 2 Minuten spielen und
ein Stück weit unverhältnismäßig. Und dann ist es halt so, fällt da nächste Woche die Treppe runter. Kugelt sich die Schulter aus und kann keinen Ball mehr werfen.
Dann verdient er nur 140 Millionen. Das ist natürlich persönliches Pech da, ne? Mehr ist nicht garantiert.
Ach, sind nur 140 garantiert, na gut. Ja.
Dann muss er 3 von den Autos abbestellen und wahrscheinlich 2 Villen verkaufen. Das wär
deshalb habe ich auch tatsächlich, ihr glaubt es kaum, ich habe gelesen, es gibt eine nicht geringe Anzahl an Experten in den USA, die behaupten, dieser Vertrag sei für ihn ein Desaster. Oh. Er hätte schlecht verhandelt.
Ja. Da hat er sich über den Tisch ziehen lassen.
Quasi über den Tisch ziehen lassen, ja.
Ja, das klingt für mich auch so.
Das wird mir ja nicht passieren. Ja.
Nee.
Ganz anders an die Sache rangehen.
Eieiei. Aber, liebe Leute, wo wir doch bei großen Sportsmännern sind, möchte ich mit euch zum Eingang über ein Thema sprechen, was mich jetzt auch in den vergangenen Tagen und Wochen wirklich aufgeregt hat auch. Der Torwart unserer deutschen Fußballnationalmannschaft singt in seinem Kroatienurlaub, ich sag mal vorsichtig, rechtsradikale Lieder. Punkt. Soweit ich das beobachtet habe, wurde das höchstens an der Oberfläche und vielleicht über die Dauer von maximal 2 oder 3 Tagen überhaupt in den Medien und in der Presse thematisiert. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich hier irgendwie falsch liege.
Ich hatte das Gefühl, es war noch schneller wieder weg.
Mit dem Vermerk, da hat er nicht gewusst, was er macht, hat er im Zweifelsfall auch nicht verstanden, was er da mitsingt und so weiter. Wenn man jetzt sich den Hintergrund anguckt und weiß, dass sein Torwarttrainer, mit dem er, glaube ich, über 10 Jahre zusammenarbeitet und der auch irgendwie sein Trauzeuge ist, dass der Kroate ist und dass er mit dem wohl in einem fast schon familiären Verhältnis steht, also die sind sehr, sehr dicke, und der eben dabei war, könnte man ja die Vermutung haben, dass der zumindest mal gewusst hat, was da in diesen Kreisen gesungen wird. Und jetzt aber die Frage, dass der Kollege das singt, das kann er ja alles machen, wie er will, aber wie kann es sein, dass die deutsche Presselandschaft das so unter dem Radar fliegen lässt? Also gerade heute in unserer Zeit muss da nicht jemand richtig draufhauen und da mal richtig blöde und ganz, ganz, ganz unangenehme Fragen stellen. Wohl unangenehm in An- und Abführung, logischerweise, also eigentlich nötige Fragen
angenehm,
stellen.
Ja, unangenehm, aber nötig, ja.
Das kann doch nicht wahr sein, oder?
Das sollte definitiv jemand tun. Ich weiß auch nicht, warum das ausgeblieben ist. Wenn man jetzt nochmal in den Rückspiegel schaut und Revue passieren lässt, was mit deutschen Fußballnationalspielern medial passierte, weil sie die deutsche Hymne nicht mitgesungen haben oder sich in Anwesenheit des türkischen Staatspräsidenten haben trauen lassen, was da für ein mediales Ballyhu war und jetzt singt die deutsche Nummer 1, der Torhüter des FC Bayern München, ein derartiges Lied und er wirkte ja doch einigermaßen textsicher. Also ich kann keine kroatischen Lieder singen, keines. Und niemand fragt nach.
Sorry, das ist der Saubermann des deutschen Fußballs. Wo sind denn unsere Investigativjournalisten aus Hamburg, von Spiegel, von der, was weiß ich, Süddeutschen, das ist bei denen vor der Haustür quasi. Wo sind die denn? Also kann da nicht mal jemand auch beim DFB mal blöde Fragen stellen oder beim FC Bayern?
Na, ich glaube, das hätte als allererstes passieren müssen. Der FC Bayern und der DFB hätten sich mal in irgendeiner Form dazu äußern sollen ja. und müssen. Und dass in München keiner Fragen stellt, das kann ich jetzt, weil ich eine Weile in München war und den Zirkus um den FC Bayern herum da kenne, zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Fragst du danach? Also heute ist es ja vielleicht nicht mehr ganz so. Früher wäre der Uli gekommen und hätte gesagt, so, ja. Ihr, mit euch spricht 6 Wochen lang gar keiner mehr.
So, und gleiches gilt für ein Fußball-Sportmagazin, das in Nürnberg sitzt. Da ist nämlich genau der gleiche Mechanismus, glaube ich, dass wenn du da einmal zu viel blöd fragst, dass du halt das letzte Mal gefragt hast für eine gewisse Zeit.
Ja.
Aber ganz ehrlich, dann können wir den Journalismus im Prinzip auch direkt abschaffen, also wenn es so ist.
Wenn man sich davon leiten lässt, ja, klar.
Und was die Sache noch schlimmer macht, ist ja, also ich sag mal so, wenn ich Herr Neuer gewesen wäre oder sein Berater, dann hätte ich doch gesagt, pass auf, dann spielen wir halt die, ich habe nicht gewusst, was ich tat, Karte, öffentlich irgendwie ein glatt gebügeltes Statement im Nachgang und erklär mich da halt so halbwegs so von wegen, ja, und dann haben wir ein paar Bierchen zu viel und ich habe doch keine Ahnung und hast du nicht gesehen. Habe ich dann halt mal so mitgetrellert, ist total unglücklich und hätte ich natürlich nie gemacht, wenn ich gewusst hätte, von wem dieses Lied ist oder was es bedeutet. Aber auch da kam ja überhaupt nichts. Ja. Das blieb einfach unkommentiert im Raum stehen, also von keiner der beteiligten Seiten kommentiert.
Ich glaube, also er hätte zumindest den Amtor machen können und mal so einen Ansatz von Erklärung liefern können.
Sowas, genau, ein Ansatz, richtig.
So ein Ansatz, der dann auch wieder sehr, relativ schnell im Nichts versandet wäre, weil es einfach irgendwelches leeres PR-Geplapper gewesen wäre.
Aber musste er ja nicht, das ist ja das Schlimme. Aber
er musste nicht, weil keiner gefragt hat.
Genau, aber das macht weder der FC Bayern noch Manuel Neuer noch der DFB, ohne dass der nötige Druck aufkommt. Weil sie sagen, oh hoppla, das scheint gerade im Sommerloch zu verschwinden, jetzt mal einfach gesprochen. Da werden wir jetzt den Teufel tun und ein Statement raushauen, damit das Jahr wieder Fahrt kriegt und dann erst recht nachgefragt wird. Moralisch fragwürdig.
Ist es ganz traurig. Ist es ganz, ganz traurig.
Ja, sicher. Aber der Initialfehler muss halt, ist was heißt denn, also, ne? Wenn mehr Druck auf die ganze Situation gekommen wäre, wäre das wahrscheinlich auch anders gelaufen. Macht's nicht besser, aber.
Also ich finde die Sache, die macht einfach nur unterm Strich ganz, ganz traurig, weil gerade in diesen Zeiten, wenn man sich das anguckt, was in nicht unweit von mir in Frankfurt auf irgendwelchen Polizeiwachen passiert, und das passt dann irgendwie so in diesen 2020 Kontext rein, dann müssen wir uns, glaube ich, echt zurückhalten, um mit dem Finger über den großen Teich zu zeigen. Bei uns sind da ganz, ganz komische Strukturen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob am Wachsen das richtige Wort ist, sondern sind einfach da, wo man dann auch mit solchen Geschichten durchkommt. Also, weiß ich nicht, das macht mir echt Bauchschmerzen.
Ja, absolut, ja. Ich meine, das in Frankfurt habe ich wirklich nicht in Gänze nachverfolgt. Ich kenne den Opernplatz, ich habe in dieser den Platz da.
Nee, das meine ich nicht. Ich meine die Akten, die aus irgendwelchen Polizeicomputern gezogen wurden.
Ja, das habe ich heute Morgen, oder war das gestern Morgen inzwischen, hat Jutta Dittfurt auch getwittert, es hätte an sie, wäre eine Morddrohung verschickt worden mit sehr detaillierten Kenntnissen über ihr Leben, die so niemand kennt eigentlich. Auch da liegt die Vermutung nahe, dass also tatsächlich in der Polizei in Hessen das ein oder andere schief läuft. Von Munition, verschwundener Munition und Co. beim KSK und so möchte ich gar nicht sprechen, aber
Ja, und das ist nämlich das Ding. Und da glaube ich, die Einschränkung in Hessen, die trifft auch nicht ganz zu, glaube ich. Weil das ist ja tatsächlich so, wie du es gesagt hast. Da KSK gibt es irgendwelche Tendenzen oder ganz klare Einschläge. Dann verschwindet da auf einmal Munition. Im Osten der Republik ist es ja auch nicht viel besser. Also da kann ich auch gleich meinen Tipp, den ich sonst nachher gespielt hätte, kann ich auch gleich vorwegnehmen. Und zwar ist das eine Podcast-Reihe vom WDR produziert. Und um jetzt gleich
öffentlich-rechtlicher, das sind Staatsmedien, die sind bezahlt.
Ja, aber da muss ich jetzt gleich mal den Stimmungsdämpfer reinhauen, um kurz die Geschichte anzureißen, um die es da geht. Wie gesagt, dann habe ich meinen Tipp auch schon verfeuert, aber das ist wirklich, das sollte man sich, glaube ich, anhören. Da geht es um den Fall Uri Jalloh. Ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Das ist, der wird da in 5 Folgen aufgedröselt. Das war ein Kollege aus, ich weiß nicht, Sierra Leone, glaube ich. Und der wurde 2005, also vor 15 Jahren, in der Polizeistation in Dessau festgenommen, stark betrunken. Und das Letzte, was man von ihm gesehen hat, ist, dass er in seiner Ausnüchterungszelle verbrannt aufgefunden wurde. So, und dann gab es, der soll sich halt angeblich, der war fixiert an Händen und Füßen und soll sich angeblich mit einem Feuerzeug, was er in seiner Faust versteckt hatte, selbst angezündet haben. So. Das ist die offizielle Erklärung. Dann gab es da reihenweise Gerichtsverfahren und wissenschaftliche Studien und hast du nicht gesehen. Kurzum, das war so alles überhaupt nicht möglich. Der wurde vorher aufs Brutalste zusammengeschlagen in dieser Zelle und dann eben angezündet. So. Da wurde bis dato noch niemand verurteilt. Da wird sich nur gedeckt. Da werden auch gar keine Ermittlungen mehr angestellt, weil die Staatsanwaltschaft sagt, in dieser Polizeifamilie, wie die das nennen, in anderen Abführungen, da sagt sowieso keiner gegen seine Kollegen aus. Wenn man dann noch weiß, dass der Kollege nicht der Einzige war, der in dieser Polizeistation Selbstmord begangen hat, angeblich, dann weiß man ungefähr, wie die Geschichte dann ausgeht. Den kann ich nur empfehlen. Dieser Podcast, der ist tief traurig und bewegend und macht einen wütend und aber trotzdem, glaube ich, muss man sich auch dann solche Geschichten anhören und dann bestätigt sich das, was ich eben gesagt habe. Wenn man da diese Dreiviertelstunde, ich glaube, nee, oder diese 3 Stunden, die das geht, gegönnt hat, dann darf man wirklich nicht mehr großartig mit dem Finger über einen großen Teich zeigen und sagen, bei uns wäre sowas nicht möglich. Uri Jalloh und die Toten des Polizeireviers Dessau heißt der Podcast, vom WDR produziert. Ja, das war auch gleichzeitig das, was mich bewegt hat in den letzten Tagen und Wochen.
Nicht schön. In der Tat nicht schön. Und gleichzeitig gibt's ja dennoch, wo ich wieder bei Frankfurt wäre, jetzt nur anderer Anlass, ja offensichtlich massive Tendenzen in unserer Gesellschaft, dass man Autorität und die Autorität der Polizei oder von Rettungskräften im Speziellen überhaupt nicht mehr für irgendwie nicht anerkennt oder für sinnvoll hält. Und solche Dinge geschehen wie in Stuttgart vor einigen Wochen oder jetzt in Frankfurt mitten in der Nacht. Das ist ja die andere Seite von dieser Polizeigeschichte, die wir gerade irgendwie erleben und die auch scheiße ist. Also, und ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Also.
Und da denke ich mir bei dieser Geschichte, Stuttgart, Frankfurt, da denke ich mir echt nur, bis einer weint. Irgendwann passiert's mal, also ich sag mal, wie in Stuttgart passiert, wenn du im Vollsprint auf jemanden zurennst und den umtrittst. Das kann schon passieren, dass der irgendwie blöd auf seinem Kopf landet und stirbt, bis einer weint und dann, keine Ahnung, was dann passiert.
Aber wie kommt es denn überhaupt dazu? Also, so, jetzt sind wir ja alt, aber wir waren ja auch mal jung und wir waren auch mal betrunken und wir waren auch mal auf einer Party und da kam auch mal die Polizei und hat gesagt, ey Jungs, so kann es nicht weitergehen, das ist zu laut hier oder was auch immer. Aber keiner meiner Kumpels wäre jemals auf die Idee gekommen, und auch ich nicht, ey, wir sind doch 17 und das sind 2 blöde Spasten von der Polizei, die verdreschen wir jetzt.
Also nur für den Hintergrund, so wie ich diese Pressekonferenz, die es ja heute dazu gab, in Frankfurt, wie ich das verstanden habe, waren das wohl fast ausschließlich alles schon auch polizeibekannte, ich glaube, Männer waren es fast ausschließlich.
Davon ist auszugehen, ja.
Da bin ich mir mal nicht sicher, aber die waren wohl alle schon polizeibekannt und die waren auch nicht unbedingt aus Frankfurt direkt, sondern auch so ein bisschen aus dem Umland. Und da kam wohl so ein bisschen der Verdacht auf, dass die sich da schon organisiert haben und sich das quasi so ein bisschen vorgenommen haben. Ne? Ich meine, man hat ja die Bilder gesehen aus Amerika, da wird ja auch eifrig hin und her geprügelt in alle Richtungen. Und warum nicht mal selbst machen, ne?
Ich glaube sowieso, wir sollten uns angewöhnen, ein bisschen noch die Leute etwas abzuholen, wenn wir setzen immer voraus, dass alle alles immer mitbekommen haben. Aber ich glaube, das, was du gerade zuletzt gesagt hast, das ist so ein, also zum einen ist es natürlich vom über den großen Teich ist so eine, keine Ahnung, das ist fast so eine Art, als wäre es eine Modeerscheinung, die rüberschwappt und die sagt, ach Mensch, das junge Volk, das muss ich jetzt mal erheben gegen Polizeigewalt. Und dann rennen die auf die Straße und machen es natürlich genau falsch. Und das sind dann natürlich aber auch die Deppen, die halt wieder losrennen, ne? Und so erreichst du natürlich genau gar nichts, weil so schaffst du ja nur Rechtfertigung für die Polizei am Ende, dass die, ich weiß vielleicht schlichtweg zu wenig darüber, wie groß das Problem mit Polizeigewalt in Deutschland ist. Klar gibt's, kennt man diese Fälle und Urialo kennt man und es gibt ganz viele schlimme Sachen und das KSK, das ist ja auch nicht, ich meine, im Militär, da glaube ich, geht's noch ganz anders zu. Also da ist es sowieso, glaube ich, richtig schlimm. Aber das weiß ich gar nicht, wie groß das Problem mit Polizeigewalt in Deutschland ist. Also im Vergleich zu Amerika zumindest.
Also ich bin mir da auch jetzt gar nicht so sicher, ob das nur ein Thema gegen Polizei ist oder ob einfach generell die Hemmschwelle zur Gewalt einfach viel, viel niedriger ist, als sie irgendwann mal war. Ich meine, ich erinnere nur mal dran, vor ein paar Monaten, da gab es doch diesen, wo das Fernsehteam von der Heute-Show irgendwie in Berlin angegriffen wurde und aufs Übelste verdroschen wurde, so aus dem Nichts raus. Das ist einfach so eine Schwelle von Gewaltbereitschaft gegen wahrscheinlich egal gegen wen, Hauptsache irgendwie was Offizielles oder aus irgendeinem Bereich, gegen den man sich erzürnen kann, also sei es irgendwie Polizei, Staatsgewalt oder die Lügenpresse oder was weiß ich wen. Und jetzt wird zurückgeschlagen. Und wenn wir jetzt den ganz großen Bogen spannen, das sieht man jetzt mit diesem Attila Hildmann da werden also so diese Hetze und jetzt wird zurückgeprügelt und sowas. Ich meine, was ist denn los mit euch?
Das ist die absolut berechtigte Frage, ja.
Wo kommt denn der ganze Scheiß jetzt her auf einmal? Ja, wahrscheinlich gibt es Leute, die das beantworten können, aber
nee.
Geht's noch?
Ich weiß nicht mehr, das ist lange her. Wir hatten eine Folge, auf jeden Fall eine einstellige. Da wurde dieser AfD-Politiker damals niedergeschlagen. War das in Bremen, mitten in der Nacht?
Ja, ja. Und das sollte angeblich mit einem Rohr passiert sein, aber dann irgendwie auch nicht.
Genau, und bevor wir alle wussten, was da vielleicht doch nicht geschehen ist, haben wir auch im Podcast drüber gesprochen und ich habe damals ein Plädoyer quasi gehalten, einfach mal normal zu sein.
Ja, und geht's noch? Und
genau das tust du jetzt gerade auch. Seid doch einfach mal normal. Nee. Also, keine Ahnung, das kann nicht so schwer sein, sich an Gesetze zu halten, Autoritäten zu respektieren und dennoch nicht alles eins zu eins zu fressen, was einem vorgesetzt wird, sondern trotzdem weiterhin ein nachdenkender, vernünftiger, jetzt kommt für mich ein Kackwort, Staatsbürger zu sein, und den Kopf nicht komplett auszuschalten. Das widerspricht sich ja nicht. Aber scheinbar 2020 oder auch schon 2019 widerspricht sich das. Normal zu sein, irgendwie die Aluhüte aufhaben, die werfen den anderen vor, sie würden einfach nur alles fressen, was ihnen vorgesetzt wird. Und wir werfen denen vor, sie würden irgendwie halt alles komplett hinterfragen und also normal sein. Also
die Vermutung liegt nahe, dass der Unterschied zwischen Hirn an und Hirn aus bei besagten Leuten wahrscheinlich gar nicht allzu groß ist. Aber ich glaube, wir müssen versuchen, jetzt mal den Schlenker wieder zu erfreulicheren Themen zu finden. Auf jeden Fall. Und da hätte ich sogar auch einen Vorschlag. Zumindest erfreuliche Themen für zwei von uns dreien. Denn der Kollege Kratz aus dem schönen Mannheim, der hat wirklich harte Zeiten auch hinter sich. Könnte aber durchaus sein, dass die Geschichte darüber uns zumindest, Stefan und mich, belustigen könnte. Das, erzähl doch mal, Christoph.
Da freue ich mich drauf.
Mein Redeanteil in den letzten 24 Minuten waren ungefähr 3 Minuten netto.
Jetzt kommt deine Zeit.
Ich hätte jetzt also soziologische Abhandlungen hier halten können, aber ihr habt mich einfach nicht zu Wort kommen lassen. Ich hätte alle Probleme hier auf einmal gelöst, ein Plädoyer für das Schulfach Medienkompetenz gehalten, aber das wollt ihr alles nicht. Ihr wollt euch nur an meinem Leid ergötzen. Das wollt ihr.
Ich streite es nicht mal ab. Hä?
Das macht mich traurig. Ich frage mich auch, ob ihr da der richtige Umgang für mich seid. Ganz ehrlich.
Erzähl doch einfach mal, wie es deinem Auto geht.
Niemand fragt mich hier, sag mal, du weißt doch so viel, wie lösen wir das ganze Thema denn jetzt? Macht hier keiner. Stattdessen heißt es, sag mal, dir ist doch wieder ein Haufen Mist passiert. Leer doch mal deinen Dreck hier in dieses Planschbecken aus. Wir würden uns gerne drin suhlen.
Christoph, Probleme on air lösen, das machen wir doch, wenn wir hinter der Paywall sind. Ja, das können wir doch jetzt nicht so rausballern.
Das wäre zu einfach. Da müssen die Leute schon bezahlen. Ja. Das ist ja, naja, gut. Das ist ja auch Lebenshilfe, was wir hier leisten. Eben. Und jetzt möchten wir eben dir helfen, wenn es geht.
Oder hilf dir selbst und sprich drüber.
Reden hilft immer.
Eben. Also ich sag, wie es ist. Die letzten 7 Tage... Da könnte ich einen Film drüber drehen. Das ist. Es wäre also so ein schmieriger, schlechter Komödienfilm. Kack, wie so ein Ben Stiller-Film aus den 90ern.
Oh. Rom-Com, habe ich gelernt.
Nee, keine Rom-Com. Da war nichts mit Rom. Also. Das war nur Com. Das war eigentlich fast schon eine Dramedy, sagt man auch, ne?
Oh. Ja, dann erzähl doch mal.
Also, ich sag mal, Ich habe eine Pechsträhne, die übrigens bis heute nicht aufgehört hat. Ich habe mir heute,
Gott, der hat sich wieder an der Batterie verbrannt oder sowas.
Ja. Nee, ich habe mir in den Finger geschnitten. Das ist das zweite Mal in 3 Tagen. Was ist mir heute noch passiert? Mir ist aus der Pfanne ein heißes Stück Schinken rausgeflogen. Es ist explodiert, aus der Pfanne raus explodiert, in mein Auge. Ungefähr 5 Minuten oder 15, nachdem ich mir in den Finger geschnitten habe, mit einem stumpfen Messer. Und das ist nur heute. Aber so geht's die ganze Zeit. Seit letzten Dienstag fällt mir alles auf die Füße, was nicht, und zwar nicht metaphorisch, sondern also tatsächlich wörtlich, was nicht irgendwo festgebunden ist. Ich renne ständig irgendwo gegen, ich stoß mir den Kopf, ich wollte im gelben Sack Ordnung schaffen. Der war so, der quoll über, der war voll mit, aber es war gar nicht so viel drin und ich habe runtergedrückt und wollte das, damit ich nicht Sack verschwende. Da habe ich den runtergedrückt. Was habe ich gehabt? Auf einmal hatte ich in der Hand eine Aludose, aber ich habe die Hand gar nicht geschlossen. Die hing einfach so da dran. So, das war aber zum Glück das Daumengelenk. Da kam der Knochen dann schnell, dann ging es nicht so tief rein.
Ernsthaft?
Ja. Das war, das war, nähen lassen, das, oder? Das war zum Beispiel, nee, ach komm,
nee, Knochen.
Nähen ist für Pussys. Das war Donnerstag, glaube ich. Ich habe am Dienstag oder Mittwoch, ich weiß nicht mehr wann genau, einen Parkschaden mit meinem Auto verursacht, was mich sehr, sehr ärgert. Das kann ich keinem anderen vorwerfen außer mir. Ich habe natürlich Mist gemacht und nicht aufgepasst. Ist aber exakt natürlich so, dass wir,
wieder mit der Handbremse eingeparkt.
Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Habe ich es da im Podcast erzählt, dass ich mir da ein Rad kaputt gefahren habe? Weiß ich nicht.
Jemand die Tür aufgeknackt hat.
So lange machen wir das schon. Das war vor 1,5 Jahren. Da hat mir jemand das Auto geknackt. Ein halbes Jahr später im Sommer habe ich an einem Randstein mir ein Rad kaputt gefahren. Das war mein erster Unfall seit 15 Jahren oder so, oder 12, ich weiß nicht, wie lange fahre ich Auto, 15 Jahre kommt hin eigentlich. Und das heißt natürlich, meine Kfz-Versicherung ging hoch.
Ja.
Dachte ich noch, und so, ja, ne, ist der, das ist so, den Spott muss man ja ertragen und so. Und dann hast du ja auch selber gemacht. Naja, ging die so. Letzte Woche, ich Parkrempler. Bei meinem scheiß Auto wird es natürlich immer alles sofort sauteuer.
Ja, es passiert.
Versicherung angerufen. Passiert was mit meinem
Auto nicht.
Meine Schadenfreiheitskasse, es geht ja immer ein Jahr, ne? So, und dann gehst du eins hoch. Ich bin letztes Jahr runtergerutscht. Es sind exakt 4 Tage zu früh, dass ich meinen Unfall hatte. Leck mich am Arsch.
Es läuft bei dir.
Das unglücklich. So. Aber Christoph,
ich bin noch nicht fertig.
Und das alles ohne deine Freundin, die im Urlaub weilte und das schönste Leben hatte.
Ja, und die mich die ganze Zeit gefragt hat, na, wie läuft deine Woche so? Und ich die ganze Zeit gesagt habe, der Good Guy, der ich nun mal bin, ey, alles cool hier, ich habe alles im Griff, ne? Dabei flogen mir ständig Sachen um die Ohren. Ich habe die ganze Wohnung voll geblutet.
Aber ich habe natürlich alles. Könnte sagen, du brauchst eine Betreuung, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Die kam nach Hause, da habe ich 2 Pflaster an der Hand gehabt und sie hat nur eins davon gesehen. So gut habe ich das versteckt.
Du brauchst jemand, der dich betreut, das haben wir jetzt gelernt.
Und der dramatischste Zwischenfall von allen, da hat es nämlich dann auch tatsächlich auch direkt jemand anders getroffen noch dazu. Ich fuhr mit besagtem Auto und einer riesen Krawatte Freitag über eine relativ leere Straße einfach so vor mich hin und dachte so, ich wollte nur an meinem Ziel ankommen und fahre vor mich hin. Und jetzt könnt ihr euch erinnern, vor ein paar Jahren man sagt da nicht Meme zu, aber es ist ein Video eigentlich gewesen. Ein kurzes Video durchs Internet von einem Baseballstadion, wo ein Pitcher den Ball wirft und die werfen den ja mit Schmackes, ne? Und dann flog eine traurige kleine Taube flog da vorbei und es gab nur ein riesengroßes Puff.
Ja.
Ich fuhr also über die Landstraße, denk mir nix, aus dem Augenwinkel sehe ich was und vor mir auf einmal nur noch ein riesengroßes, wie aus dem Greenscreen, ein riesengroßes Federgewitter und ein ganz dumpfes Geräusch. Puh. Und dann hatte ich einen riesen Federball vor mir und dachte, ey, das kann nicht wahr sein. Hat jetzt auch noch eine Taube Selbstmord begangen, auf meine Kosten. Das hat mein Auto nicht versaut, aber hat mir den Tag versaut. Und so geht's die ganze Zeit. Und ich sag nochmal, es hat ja nicht aufgehört bis jetzt. Es hat letzten Dienstag angefangen, wir haben jetzt Montag. Heute sind mir nochmal 2 Sachen passiert. Ich weiß nicht, wie das weitergeht und ich weiß noch nicht, wie lange ich den Podcast noch machen kann.
Was hast du heute gemacht?
Weil es vielleicht irgendwann, ich hab's doch ganz am Anfang erzählt, hast du mir nicht zugehört. Fängt das jetzt auch noch an?
Achso, die Schneiderei war heute. Ja, sorry.
Bin ich von meinen Freunden jetzt auch noch ignoriert oder was? Ist das Nächste?
Aber Christoph, ich kann dich beruhigen.
Ich habe meiner Freundin einen Salat machen wollen. Ich war ein nice Dude. Und was passiert? Ich schneide mir erst den Finger und krieg dann ein Stück Schinken anbraten oder was ins Auge geschossen.
Dann nimm halt kein stumpfes Messer und eine richtige Pfanne. Das läuft jetzt unter Lebenshilfe. Ist ein kostenloser Tipp von mir.
Danke, Stefan.
Tatsächlich, letzte Woche saß ich in unserem Sitzfenster zu Hause und auf einmal macht's plupp. Und dann ist doch tatsächlich das erste Mal ein kleiner Vogel, ich nehme an, es war ein Spatz, gegen dieses Fenster gerauscht. Aber er war nicht tot. Ich habe ihm zugeguckt, er hat sich unter einem Pflänzchen verkrochen, hat ein bisschen Pause gemacht und dann ging es weiter. Also nicht alle hier töten arme Vögel.
Meine Taube ist entweder nackt oder tot.
Also
oder beides.
Dann, das ist ja krass, weil dann das ist ja fast Zeichen. Da kann ich mich noch auch dazu beitragen, zu krassen Begegnungen mit Vögeln. nämlich auch gegen mein Homeoffice-Gästezimmerfenster ist ein Vogel geflogen. Jetzt haltet euch fest, das ist ja Wahnsinn, dass wir das alle drei so erlebt haben. Allerdings habe ich den Aufschlag nicht mitbekommen, sondern ich habe, wenn man hier aus dem Fenster guckt, gegen das Gegenlicht der Sonne, quasi wie man das so aus blöden Comics kennt, ne? Einfach so ein Schatten. Vogelkörper auf meiner Scheibe, so ein Datscher. Der ist gegengeflogen. Du kannst genau sehen, wo der Kopf war und wo der Flügel war und dann siehst du die Federstruktur irgendwie vom Körper. War da einfach so als, keine Ahnung,
was ist das? Vorher frisch eingefettet.
So eine Fettschicht oder, keine Ahnung, klatscht an der Scheibe dran. Wahnsinn.
Und jetzt passiert also das alles, während Christoph und ich Dark schauen und da die Vögel tot vom Himmel fallen.
Ich habe Dark schon längst fertig geschaut.
Also das ist richtig krass, was wir für Parallelen haben. Ich glaube, das bedeutet was.
Und ich kann noch kurz einen Schwank aus meiner Jugend erzählen, der zu Christophs Pechsträhne passt. Es war einmal im Studium, habe ich in Frankfurt einen Rewe betreten. Und es war Sommer, es war warm, ich trug Flipflops. Jovial, schwungvoll bin ich durch den Laden gejammt. Und
was? Warte, was hast du
natürlich
gemacht?
Ich bin gelaufen.
Du bist durch den Laden gejammt, hast du
das
gesagt.
Das war euphemistisch, ich bin gelaufen.
Das war was bitte? Was hast du gerade gesagt?
Ein Euphemismus, eine Beschönigung.
Stefan.
Ja. Ja, ein bisschen langsam Bildungsfernsehen bleiben. Auch müssen wir machen. Und dann mache ich so einen Schritt und denke, ach, was war denn das? Irgendwas war an meinem Fuß. Das tat doch jetzt weh. Und habe den Fuß wieder weggezogen. So, und guck so unten an meinen Schuh, alles gut, easy, nix. Mach den gleichen Schritt wieder, aber diesmal schön ordentlich mit Gewicht drauf, also so jovial gejammt. Und musste dann feststellen, dass in diesem Rewe ein Deckenpanel runtergefallen war und mit den Schrauben nach oben auf dem Boden lag. Und dann bin ich da voll reingelatscht. So, und weil ich ja auch ein nicer Dude bin, bin ich nicht zu Rewe gegangen und habe den Laden verklagt, sondern bin ohne einzukaufen einfach losgetrottet zum nächsten Arzt, habe mir den Fuß verbinden lassen, Ende der Geschichte. Ich könnte heute ein reicher Mann sein. Aber es war nicht so schön. Also Christoph,
nee, das klingt passiert. Nicht gut. Das klingt nicht gut.
6 Tage, Leute, es sind 6 Tage. Wie soll das weitergehen?
Aber Christoph, du warst nicht der...
Eigentlich sollten wir jetzt die Chance nutzen und unseren Twitter-Kanal richtig anschieben und ich gebe jetzt jeden Tag ein Update. Mit Foto, was mir heute wieder passiert
ist. Kannst du doch machen, ist doch gut.
Hau rein.
Du bist aber nicht der Einzige, der wirklich auch mal Pech hatte in den letzten vergangenen Wochen und Tagen, denn auch unser Lieblingsgast in diesem Format, der US-amerikanische Präsident, hat nicht nur glückliche Momente gehabt. Zum Beispiel auch die 60 Minuten in einem sehr, sehr heißen, was war das, Vorgarten des Weißen Hauses. Da hat er einiges gegen die Wand gefahren, was er überhaupt noch gegen die Wand fahren kann. Ich glaube, der Stefan kann das ganz kurz in einem kurzen Überblick zusammenfassen.
Wie oft der Hirni betont hat, wie heiß es hier ist. Es ist so heiß, es ist so... Er hat geschwitzt wie ein...
Ach, geschwitzt? Wie Wahnsinn.
Wie Wahnsinn, aber es war ja seine Idee, das zu machen, weil er wollte ja auch, dass der Interviewende, Chris Wallace, schwitzt. Und deshalb hat er gedacht, das machen wir draußen im Anzug, in voller Montur, ist schön hier. Und ich stimme dem mal zu, weil der Chris ist ein Guter. Den habe ich zwar in der Vergangenheit über Twitter schon ziemlich vernichtet, aber immerhin ist er ja bei Fox News und dann kann ich das ja mal machen und das wird fragentechnisch schon ganz gut für mich laufen. Ja, ist fragentechnisch nicht ganz so gut für ihn gelaufen, kann man sagen. Er hat nicht nur geschwitzt wie blöd, sondern er hat eine kackendämliche Antwort an der nächsten gegeben. Ich denke, so kann man es zusammenfassen. Und zum krönenden Schlusspunkt, nachdem er sich über Corona und Joe Biden und Public Schools und alles Mögliche ausgelassen und seinen Blödsinn erzählt hatte, kam dann die finale Frage, du Donald, wie ist denn das eigentlich, sieht gerade nicht gut aus für dich, wenn du verlierst im November, was machen wir denn dann? Und dann sagt der Donald nicht, ach, wir machen das, wie wir das immer gemacht haben in den USA, vernünftiger Übergang und so, sondern dann sagt der Donald, ach, das muss ich mir mal angucken, ob ich das Wahlergebnis dann akzeptieren werde. So einen kleinen Nachsatz, kurz vor Schluss, und du denkst, heilige Mutter Gottes, ich mache mir echt Sorgen, was da passiert in diesem Land, wenn das für ihn schiefgehen sollte. Christoph macht sich keine Sorgen.
Nee, weil ich habe da 2 Gedanken zu. Zum einen fand ich, also wenn mir vorher jemand gesagt hätte, Donald Trump sucht sich ausgerechnet Chris Wallace aus,
hättest du schon gesagt, er ist blöd.
Zu lassen. Ja, weil, wobei ich, also wenn man, ich weiß nicht, wenn Chris Wallace, das ich meine, nicht jeder, also ich meine, vielleicht kennt ihn nicht jeder, wahrscheinlich sogar. Chris Wallace ist ein sehr, honoriger TV-Journalist aus den Staaten, zwar Fox News, ja, aber
der letzte Journalist bei Fox News. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
sozusagen, also auch in zweiter Generation, der Vater auch legendärer Nachrichtensprecher und jetzt keiner, der Donald, also ich meine, schon einer, der den Republikanern zugeneigt ist, aber wie Fox News halt so ist, ne? Also schon konservativ.
Das sah der durch, Donald aber auch anders.
Ja, natürlich sieht er das anders, aber nur trotzdem halt noch den Fakten einigermaßen zugetan. Und der hat den halt, der nimmt halt, wenn der einen, ich meine, der hat den auseinandergenommen, ne? Von Kopf bis Fuß, von oben bis unten, wundervoll, einmal komplett auf links gedreht. Und
das hätte mal einer mit Manuel Neuer machen sollen, aber gut, hat keiner getan.
Ja, abwarten. Kommt ja vielleicht auch noch irgendwann. Aber also den, vielleicht kann er jetzt auch irgendwann nicht mehr, vielleicht kann er nicht immer wieder mit Hannity sprechen, vielleicht muss er mal jemand anders nehmen, aber dass der den einmal auf links dreht, da hätte er drauf kommen können vorher. Oder seine PR-Leute. Eigentlich eine lustige Wahl, egal. Aber davon abgesehen, glaube ich, sollte der die Wahl verlieren, und das hoffe ich sehr, und nervt mich zunehmend, dass die noch so weit weg ist, weil, also jetzt, es ginge, glaube ich, kaum besser als jetzt im Moment.
Ja.
Dass der dann auf dumm schaltet und erstmal so tut, als könnte er das anfechten, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und das wäre mir grundsätzlich auch egal, wenn nicht so viele dumme Leute da rumrennen würden, die sich von dem dann vielleicht auch noch aktivieren lassen und irgendwelche Unruhen starten. Aber am Ende des Tages wird es keinen großen Unterschied machen, glaube ich. Also ich meine, was soll er dann machen? Der kann sich da an seinen Schreibtisch setzen und die Arme verschränken und sagen, ne, ich bleib hier. Aber damit wird er nicht durchkommen im Zweifel.
Ja, aber vielleicht kommen 400 durchgeknallte Rednecks, die ja auch, wo war das, in Michigan ins Kapitol eingedrungen sind, um da ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Und die,
das kann ich
und die postieren sich rund ums Weiße Haus und du musst die da wegschießen? Ich halte es leider nicht für unmöglich.
Das wäre natürlich die Extremvariante von allem.
Weil ihr Donald, ihr kultischer Führer sagt, nee, ich wurde hier betrogen. Und ihr werdet deshalb alle um eure Zukunft und um euer Land und um Amerika als solches betrogen, weil der Joe, der will euch alles wegnehmen.
Ja, aber da wird die Stadt Washington jetzt auch nicht ganz dumm sein und sich darauf vorbereiten, dass die überhaupt nicht ans Weiße Haus rankommen. Schätze ich mal.
Man hofft es.
Wir werden es, also man hofft es, ja.
Wir werden es erleben, so oder so.
Auf jeden Fall sollte man das angucken. Also nochmal, wenn man Zeit hat, das ist ein Stück Journalismus, das man sich angucken sollte. So sollte man vorbereitet in ein Interview gehen.
Ja, das stimmt.
Gut, apropos Interview. Der Stefan hat eine Frage, die er gerne in die Runde stellen würde. Und vielleicht können wir ihn ja mit unseren Antworten erhellen.
Ich interview Stefan, euch beide.
So? Ganz kurz, darf ich kurz vorher kurz fragen? Also soll ich jetzt auch mitsprechen, ja? Nur nochmal zur Sicherheit.
Ja, du bist absolut gefragt. Ja,
okay.
Ja, also. Deine Meinung ist quasi die wichtigste bei dieser Frage.
Ah, klasse. Ja, es freut mich.
Ja, gerne. Es geht auch ganz schnell heute. Mir ist das Ende letzter Woche gekommen, als ich ein Bild von der Sonne gesehen habe. Das nächste, das jemals fotografiert war, wurde aus 70 Millionen Kilometern, sah doch einigermaßen beeindruckend aus. Und da habe ich mich gefragt, ob ich eigentlich, falls das zu meinen Lebzeiten noch möglich wird, ob ich gerne ins All würde, um diesen Planeten zu verlassen. Und das würde ich euch gerne fragen. Ist das was euch reizt, mal von oben drauf zu gucken, hier raus, hier weg, oder bleibt ihr lieber hier unten?
Ich fliege nicht besonders gerne, eigentlich. Aber da würde ich mich nicht zweimal bitten lassen. Kurze Antwort.
Ich wollte gerade sagen, dafür, dass du jetzt groß reden wolltest, ist das
wenig. Naja, das war eine relativ einfache Frage. Da bin ich, wie soll ich sagen, ich bin dem Theatralischen zugeneigt. Auch,
wenn ich gerne fliegt, hat er natürlich ein bisschen ein Problem, ne? So.
Ja, das wird jetzt nicht, also das wird wahrscheinlich.
Wird kein reiner Spaß.
Bis man dann erstmal da ist und die Aussicht genießen kann, wird es wahrscheinlich erstmal relativ anstrengend. Aber die Welt von oben sehen, Würde ich schon gern.
Naja, gut,
ich geht das um ganzen, diesem ganzen Weltraum-Ding und so bin ich eher zugeneigt.
Also ich habe da überhaupt kein Interesse dran, ehrlich gesagt. Also es ist ja ein Unterschied zwischen einmal hochfliegen und gucken und wieder zurück oder, so wie du es angedeutet hast, 7 Sachen packen, Family unter den Arm und eine richtige Reise beginnen mit Fragezeichen, ob es eine Wiederkehr gibt. Und sowohl das eine als auch das andere reizt mich eigentlich relativ wenig, zumal bei dem zweiten Szenario, das halte ich auch zumindest für meine Lebzeit so unrealistisch, dass ich mir da, glaube ich, auch gar keine Gedanken machen muss. So, aber ich, also, wie Christoph das schon gesagt hat, alleine da mal hochzufliegen und zu gucken, das ist ja mit so einem, mit solchen Strapazen, da muss der x-mal in die Zentrifuge und sowas, das ist mir einfach viel zu stressig.
Das wird ja bestimmt noch mal besser werden. Also ich meine, Rückkehr zur Erde sollte natürlich möglicherweise, also das wäre schon gut, wenn das gesichert wäre. Also,
was ich gerne mal machen würde, es gibt doch diese...
Also mal eine Woche Urlaub auf dem Mond zum Beispiel, da würde ich sagen, geil, das würde ich machen.
Ja, aber da bist du ja ewig unterwegs.
Beim
Mond bist du schnell.
Muss natürlich schneller gehen.
Ja, gut, wenn das irgendwann mal so ist, dass du wie so ein Langstreckenflug da einfach mal 10 Stunden hochballerst, mit so einem gemütlichen Space Shuttle 2-3 Filme guckst. So. Ja, dann, aber ja, auch dann, weiß ich nicht. Ich glaube, das macht einen auch ganz schön traurig, wenn man da oben ist. Wenn man sich dann so runterguckt und, so, und dann sich das alles vor Augen hält, wer da wie was alles irgendwie an Arsch trägt da, an Regenwäldern und Menschheit, die sich gegenseitig... Oh Gott, ich bin ganz schön melancholisch heute, ne?
Krass. Man könnte meinen, du hast in einem übergroßen gelben Sack rumgefummelt und...
Ja. Der war voller Dosen.
Da gibt's ein sehr schönes Zitat dazu eigentlich, das genau das andersrum dreht, von Stephen Hawking, der, ich kann's nur paraphrasieren, der gesagt hat, Mensch, Leute, wenn ihr euch die Welt von oben anguckt, ne, dann seht ihr die ganzen Grenzen nicht. Und da leben wir einfach nur mal alle zusammen. Deswegen müssen wir auch klarkommen.
Ja, ist schön. Also, ja, das ist richtig, stimmt. Da gibt es keine Grenzen oben. Das ist eigentlich gut.
Blauer Mann.
Ja. Liebe Leute, wollen wir mit dieser doch sehr interessanten Frage schließen und uns vielleicht noch ein paar Empfehlungen für die Hörerschaft gönnen? Ich für meinen Teil hätte meinen ja auch schon in Kapitel 1 oder Sektion 1 dieser Ausgabe ja schon preisgegeben. Vielleicht habt ihr aber ja noch was, was ihr...
Ich kann zwei machen und dafür die kürzer halten. Soll ich?
Oh, hau raus.
Ich bin immer noch vollgestopft bis oben hin mit verschiedensten Angeboten der Popkultur. Ich habe es gerade im Vorgespräch einmal kurz angerissen. Das ist für euch beide total uninteressant. Aber wir reden ja nicht nur untereinander, ne? Wir sprechen ja auch zur Masse, zum Volk. Und wir behandeln hier ja Popkultur verschiedenster Couleur, meistens Film und Serie, ab und zu Musik. Ich aber bin auch dem Videospiel zugetan. Mit 36 immer noch, aber nur, wenn es wirklich, also entweder sehr, sehr lustig ist und ich mit David zusammen machen kann, oder wenn es so erwachsen ist, dass es eine Geschichte erzählt, die mich dann auch einfängt. Und das ging auch schwer durch die sozialen Medien. Es wurde, ich glaube, vor 4 Wochen jetzt der zweite Teil von The Last of Us veröffentlicht. Das ist wird auch eine Serie übrigens, die von dem Showrunner gemacht wird, der Tschernobyl gemacht hat. Also spätestens dann bin ich sicher, werden wir alle darüber sprechen, also wir drei. Aber das ist tatsächlich eine. Das ist der zweite Teil zu einem Titel, der vor 7 Jahren schon erschienen ist und damals schon bahnbrechend war, weil es eine super schwierige, sehr erwachsene Geschichte erzählt hat. Die jetzt weitererzählt worden ist auf eine so besondere und fantastische Art und Weise, dass man, wenn man dazu Videospiel sagt, dem Ganzen schon fast nicht gerecht wird. Das ist unglaublich intensiv. Ich kann das jedem, der eine PlayStation irgendwie in der Ecke stehen hat, nur ans Herz legen, beide Titel zu zocken, selbst wenn man mit Videospiel nichts am Hut hat, sich da mal zu versuchen, drauf einzulassen, weil das eine so ungewöhnliche und besondere Art und Weise ist, wie da eine Geschichte erzählt wird und so unangenehm und man so viel Aufgaben gestellt bekommt, auch moralisch mit sich selber, dass es, ich kann das kaum vernünftig erklären, aber es ist sehr besonders. Ist es wirklich. Das hat nichts mit Kinderspiel und weiß ich was zu tun. Es ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, die sehr, sehr unangenehm und sehr hart ist, aber auch einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Das ist das eine. Das andere.
Hat er eigentlich gerade nicht versprochen, er macht beide kurz.
Ja, das
okay, gut.
War doch kurz. Ich hätte da eine Stunde länger drüber sprechen können. Das andere ist das komplette Gegenteil. Eine
Rom-Com?
Nee. Eine Doku-Serie für verregnete Sonntage oder auch, wenn man gerade sonst nichts zu tun hat. Es geht ums Reisen und ums Essen. Zwei Sachen, die ich beide toll finde. Und zwei Sachen, die spontan erstmal saulangweilig klingen als Dokumentation. Die Doku-Serie heißt Somebody Feed Phil. Es läuft auf Netflix. Ist gemacht von Phil Rosenthal. Der hat Alle lieben Raymond gemacht. Und ist, glaube ich, in Brooklyn geborener Jude. So ein klassischer amerikanischer Comedian eigentlich. Aber also sowas von lustig und zuckersüß die ganze Zeit. Der reist durch die Welt, die schönsten Städte bereist er und kommt auch gut rum und kommt aber vor allem, und das ist das, was er anders macht, der versucht halt mit den Leuten da zusammenzukommen und das schaffen die auf eine, also mit den Locals, und das schaffen die auf eine so schön ungekünstelte Art und Weise, dass das wirklich die perfekte Mischung aus boah, da würde ich gerne mal hinreisen und oh, das sieht aber lecker aus, das Essen ist. Nur viel gut, nur gute Laune, also nicht nur gute Laune, sondern du kriegst Lebensfreude vermittelt, so, das ist ganz toll. Das macht total Spaß, ist überhaupt kein, hat überhaupt keinen Anspruch an einen, man lässt sich berieseln, lernt das ein oder andere Interessante, das ist sehr, sehr schön, kann ich absolut empfehlen. Fertig.
Sehr schön.
Alright, vielen Dank.
Dann bin ich noch dran, ne?
Yes.
Ja, nachdem ich das letzte Mal ja einen Twitter-Kanal promotet habe, kehre ich heute wieder zurück zu den Wurzeln und habe mich mit Musik befasst. Mit einer Künstlerin aus Großbritannien. Jetzt werden gleich wieder die zwei Hirnis an den anderen Enden der Leitung lachen, weil sie den Namen noch nie gehört haben. Lian Lahavas heißt die junge Dame, deren Schaffen ich seit 2012 verfolge. Da gab es ein erstes Album, das auf den Namen hörte Is Your Love Big Enough? Und jetzt gibt es das inzwischen dritte, das trägt ihren eigenen Namen. Und die Dame ist irgendwo zwischen Folk, Pop und Soul zu verorten, spielt selbst Klavier, spielt selbst Gitarre, schreibt unglaublich schöne Songs und hat eine ganz eindringliche Stimme, und traut sich auch mal Töne zu singen, die vielleicht nicht zwingend mehr ganz zu ihrem, wie heißt das, zu ihrer Range gehören. Und das klingt sehr, sehr zerbrechlich und sehr, sehr cool. Und deshalb kann ich nur sagen, anhören, Lian Lahavas, und genau so heißt das Album. Und es ist tatsächlich erst vor wenigen Tagen erschienen. Mal was ganz, ganz Neues von mir. So.
Und für alle, die den Namen jetzt nicht direkt 1:1 aufs Papier oder in Schriftform bringen können, wird der Kollege Maurer auch auf unserem Twitter-Kanal das nochmal entsprechend anbieten, für alle nochmal zum Nachklicken, und dann mit dem richtigen Link, dann weiß man auch, wie die Dame geschrieben wird.
So ist es.
Stimmt, das sollten wir machen. Wir sollten viel, diese ja? Neuen Medien, die sind ja der neue Shit, ja. Ne? Die soll man ja nutzen, habe ich gelesen.
Okay.
Ja, mach doch du, wenn du dir gerade nicht in den Finger schneidest. Hä?
Genau.
Ja.
Liebe Leute, ich glaube, damit haben wir doch eigentlich einen ganz guten Abschluss, eine ganz gute Klammer spannen können um diese wunderbare Folge Nummer 23.
Genau. Und Klammern mache ich übrigens einen großen Bogen im Moment. Da bin ich sehr vorsichtig.
Ist das. Aber obwohl, wer sich bis auf Knochen schneidet, sollte sich das vielleicht nochmal überlegen, ob Klammern nicht da vielleicht auch hilft.
Ja, es war mehr ein Stecken als ein Schneiden eigentlich.
Wir haben mit Manuel Neuer und fragwürdigem kroatischen Liedgut begonnen und steigen mit britischem Liedgut wieder aus. Das ist ganz klassisch eine Klammer, würde ich sagen.
Das ist eine direkte Klammer, genau. Also dann, wenn ihr nichts mehr Dringliches habt, würde ich mich gerne von der Hörerschaft verabschieden wollen.
Ja, ich würde auch ganz dringend Tschüss sagen wollen.
Dann sagen wir doch alle Tschüss und wir freuen uns alle zusammen, nehmen wir uns an die Hand und freuen uns gemeinschaftlich auf Folge Nummer 24, die nicht lange auf sich warten lassen wird.
Auf gar keinen Fall. Tschüss.
Okay. Also, ciao.